Bel Canto in der Wüste, das königliche Opernhaus in Oman. Eine Sendung von Georg Hirsch.
Mit einem Barbier von Sevilla eröffnete das Royal Opera House Maskat im September seine neue Spielzeit. Maskat, die Hauptstadt des Sultanats Oman, ist noch eine ziemlich neue Adresse in der Opernlandschaft. Fans mit dem nötigen Kleingeld, die bisher zwischen München, New York, Mailand und London hin und her jetteten, um schönen Stimmen zu folgen, können seit 2 Jahren auch einen Abstecher an den Persischen Golf machen. Das Opernhaus wurde von Sultan Qaboos gestiftet, der das Land seit 1970 regiert und als leidenschaftlicher Anhänger der klassischen abendländischen Musik gilt. Neben Opern bietet das Haus dem Publikum ein Repertoire, das von arabischer Musik über Konzerte westlicher Symphonieorchester bis zum Jazz reicht. Auch in der Architektur treffen Ost und West aufeinander. Der mächtige Bau verbindet die traditionelle arabische Bauweise der hohen Torbögen und prunkvolle Innenausstattung mit Marmor und kunstvollen Holzschnitzereien mit moderner Konzerthallentechnologie. So kann das Auditorium dank beweglicher Teile je nach Bedarf so umgebaut werden, dass entweder 854, 940 oder auch 1054 Zuschauer hineinpassen. Italienischer Bel Canto kommt gut an im Wüstenstaat. Es stehen zwar nicht nur italienische Opern auf dem Programm, aber sie bilden eine deutliche Mehrheit. Mit einer Aufführung von Puccinis Turandot unter der Leitung von Placido Domingo wurde das Opernhaus im Oktober 2011 offiziell eingeweiht. In der vergangenen Spielzeit gab es Aida, La Bohème, Simon Boccanegra und Madame Butterfly zu sehen. Und in dieser Saison erwarten das Publikum nach dem Barbier von Sevilla noch La Traviata, Donizettis Maria Stuarda und Bellinis Version von Romeo und Julia. Ein eigenes Ensemble hat das Opernhaus in Oman noch nicht. Stattdessen werden Produktionen aus dem Ausland nach Maskat geholt, inklusive Chor, Orchester, Gastsolisten und Gastdirigenten. Den Barbier von Sevilla dirigierte Sebastian Lang-Lessing. Er stammt aus Deutschland und leitet als Chefdirigent das Symphonieorchester im texanischen San Antonio. In Maskat gastierte er mit einer Produktion des Teatro San Carlo di Napoli. Deshalb hatte er schon in Neapel mit dem dortigen Orchester geprobt. In Oman studierte er außerdem noch einen Abend mit Arien von Verdi ein. Das bedeutete harte Arbeit und eine immense Umstellung, sagt Lang-Lessing.
Wir hatten die Vorstellung vom Barbier, das mussten wir auch noch dort vor Ort proben und uns an die Akustik gewöhnen, die sehr gut ist. Aber das krasse Gegenteil von einem italienischen Opernhaus. Mit einem viel längeren Nachhall, viel reicher, also wesentlich weniger trocken, als die italienischen Opernhäuser in der Regel sind. Wie man dann spielt in Oman, das ist dann oft das krasse Gegenteil von dem. Nicht? Da muss man sehr auf Artikulation achten, auf ganz klare und kurze Artikulationen, weil einfach sonst schnell Dinge verschwimmen. Und das ist natürlich gerade mit dieser Akustik von dem Verdi-Abend dann ganz extrem gewesen, gerade wenn man dann so mit der Falstaff-Fuge da loslegt. Man hat dann so 1,9 oder 2 Sekunden Nachhall im Saal. Dann heißt es auch durch, nicht? So schön es ist, was die meisten Leute nicht wissen, eine tolle Akustik, die super klingt, ist nicht unbedingt immer leicht für die, die daran spielen.
Ei sempre misero, chi a lei s'affida, chi lei cole fida, mal cavo il cuore. Urmai non sentasi felice a pieno, chi su quel seno non li va amore. La donna e l'anni, qua più vale vento, muore.
In Verdis Bravour-Arie La Donna e Mobile konnte der Tenor Gianluca Terranova zeigen, was in ihm steckt. Neben den Opern italienischer Komponisten steht in der laufenden Saison Figaros Hochzeit von Mozart auf dem Spielplan und außerdem Rosalka von Antonin Dvořák. Ausgefallenere Kost wäre fehl am Platz in Oman, sagt die Generaldirektorin der Oper Christina Scheppelmann, die in Deutschland aufwuchs und schon an verschiedenen Opernhäusern in Europa und den USA gearbeitet hat. Denn bis vor 2 Jahren gab es im Umkreis von 2500 Kilometern von Maskat gar kein Opernhaus.
Sie müssen das Standardrepertoire spielen. Und es müssen auch relativ traditionelle Produktionen sein, weil Sie können nicht jemandem die Interpretation der Interpretation eines Stückes zeigen, wenn die das Stück nie vorher gesehen haben. Das begreifen die nicht, das geht nicht. Sondern es müssen gute Sänger sein, es müssen gute Orchester sein. Was mir persönlich sehr viel Spaß macht, ist auch nach Jazz und World Music Künstlern zu suchen, weil ich der Ansicht bin, es gibt eigentlich nur gute und schlechte Musik.
Se é canto de ossanha, não vá, que muito vai se arrepender. Coitado do homem que cai no canto de ossanha, traidor. Coitado do homem que vai no canto de ossanha de amor.
Eine schöne Stimme am Opernhaus Oman muss nicht immer in der Gattung Oper glänzen. Gerade erst gastierte dort die portugiesische Sängerin Marisa, die auch als Königin des Fado-Gesangs bekannt ist, jenes wehmütigen Musikstils, der aus Portugal stammt. Oper live mag für viele Omaner etwas Neues sein, und auch Fado-Gesang war den meisten bisher sicher unbekannt. Oman kann jedoch selbst eine reiche Geschichte mit vielseitigen kulturellen Einflüssen vorweisen. Das ist schon an den 6 Sprachen erkennbar, die in dem Land gesprochen werden. Neben Arabisch und Englisch sind es die aus dem persischen Raum stammenden Sprachen Farsi und Belutschisch sowie die afrikanischen Sprachen Amharisch und Kiswahili. Ein Grund für die Vielfalt ist die geografische Lage am Persischen Golf, die Oman mit Asien und mit Afrika verbindet. Die Symphonie Nummer 40 in G-Moll von Mozart stand auf dem Programm eines Konzerts mit dem Titel Musik aus Oman, Orient und Okzident. Denn das Orchester, das die Symphonie vortrug, setzt sich ausschließlich aus omanischen Musikern zusammen. Das Royal Oman Symphony Orchestra baut sich seit einigen Jahren einen internationalen Ruf auf. Unter anderem spielte es schon beim Europäischen Musiksommer in Berlin. Seinen Anfang nahm es in den 80er Jahren als Kinderorchester und auch da steckte der klassikbegeisterte Sultan dahinter, sagt die Geigerin Sophia Al-Busaidi.
Das Orchester ist eine Idee seiner Majestät. Unter den schwierigsten Voraussetzungen hat er es mit 100 Jungen gegründet, die einfach nur Interesse an Musik hatten, ohne je ein Instrument gespielt zu haben. 2 Jahre später kamen die ersten Mädchen dazu. Nun sind wir erwachsen und immer noch das einzige Orchester in Oman. Es hat funktioniert, weil wir seine Majestät lieben und unterstützen.
And we support his ideas.
In dem Konzert mit Musik des Orients und Okzidents teilte sich das omanische Orchester, das ausschließlich Musik des Abendlandes im Repertoire hat, die Bühne mit der First Royal Group for Music and Folklore, die sich der omanischen Musik widmet. Das Konzert mit Musik aus Orient und Okzident war wohl ein treffendes Beispiel für eine Mission des Opernhauses in Maskat, die Professor Issam El-Malla beschreibt. El-Malla, ein gebürtiger Ägypter, promovierte in München im Fach Musikwissenschaft und lehrt heute am Institut für Musikwissenschaft in München Musiktheorie. Außerdem berät er das Opernhaus in Oman in Fragen arabischer Programme.
Wir haben Aufgaben gegenüber der omanischen Gesellschaft. Wir müssen denen etwas von außen zeigen, weil wir uns einbilden, das gehört zur allgemeinen Kultur. Und deshalb bringen wir Opern und Ballett und Konzerte und so weiter. Wir haben aber gegenüber der omanischen Gesellschaft die Aufgabe, dass wir ihre Kunst auch auf diese Bühne, auch die Ausländergäste oder Touristen zu zeigen, was das Land auch von Kunst hat. Und zwar in völlig unterschiedliche Richtungen.
حضورنا الكرام، مرحبا بكم بدار الأوبرا السلطانية مسقط. نود التنويه بأنه يمنع منعًا باتًا التصوير أو التسجيل المرئي.
Zu Beginn jeder Veranstaltung wird das Publikum willkommen geheißen und darauf hingewiesen, dass das Fotografieren sowie das Aufzeichnen von Musik ebenso verboten ist wie das Mitbringen von Essen und Trinken in den Konzertsaal. Und dann noch die Erinnerung, das Handy auszuschalten. Das ist soweit nichts Ungewöhnliches. Nur erfolgen im Opernhaus in Maskat alle Ansagen auf Arabisch und Englisch, um Einheimische und Ausländer gleichermaßen zu erreichen.
No food or drink may be brought into the auditorium. We ask that you turn off your cell phones at this time. Enjoy the performance.
Mit einem Auftritt der Frauenkapelle der königlich-omanischen Polizei begann vor kurzem ein Abend, der den Frauen in Oman gewidmet war. 22 uniformierte Polizistinnen, die im Programmheft mitsamt Rang aufgelistet waren, marschierten durch den Zuschauerraum am Publikum vorbei auf die Bühne und demonstrierten dort ihr Gefühl für Rhythmus, Melodie und Choreografie. Diese Ehrung der Frauen in Oman gab es auch schon in den beiden Vorjahren und sie findet zeitnah zum 17. Oktober statt, dem omanischen Tag der Frau. Prominent platziert im Programmheft des Frauenkonzerts fand sich ein Statement von Sultan Qaboos, der Folgendes vernehmen ließ.
Seit Beginn meiner Ära setzen wir uns wieder für die omanischen Frauen ein, indem wir ihnen Bildung, Ausbildung und Arbeitsplätze verschaffen und ihre Rolle und ihren Status in der Gesellschaft stärken.
An diesem Konzertabend spielten 10 Musikerinnen des Royal Oman Symphony Orchestra ein Werk eines europäischen Komponisten, das orientalische Anklänge hat. Béla Bartóks rumänische Tänze. Insgesamt bekam das Publikum in diesem Konzert zu Ehren der Frau 5 verschiedene Gruppen zu sehen, die entweder ausschließlich weiblich besetzt oder mit Männern gemischt waren und sich allesamt mit bunten Kostümen überboten. Farbenfrohe Kleidung zeichnet traditionell die Frauen in Oman aus. So tragen die Platzanweiserinnen im Opernhaus in Maskat prächtige Trachten in Türkis, Purpur, Rot und Gelb. Im Publikum sind viele Frauen in eine Abaya gehüllt, einen schwarzen Überhang, der bei der weiblichen Bevölkerung im arabischen Raum weit verbreitet ist, eine Kopfbedeckung einschließt und manchmal aber nicht immer eine Verschleierung des Gesichts. In der Oper gilt eine Kleiderordnung, die in einem Aushang als conservative casual bezeichnet wird, also locker konservativ. Besucherinnen, deren Röcke zu kurz ausfallen, werden aber nicht nach Hause geschickt, sondern sie können sich eine Abaya ausleihen. Die in Abayas gekleideten Omanerinnen seien jedoch keineswegs graue Mäuse, sagt Christina Sedelmeier, die in München Ethnologie studiert und in Oman die Körperwahrnehmung einheimischer Frauen bei Ballettaufführungen erforscht.
Was ziemlich interessant hier ist, ist, dass sich die Frauen sehr viel mit Körper auseinandersetzen, mit ihrem eigenen Körper. Zum Beispiel legen sie ganz, ganz, ganz viel Wert auf Mode, auf Make-up, auf Haarfrisuren, auf ja auch auf die Kleidung. Sie sind zwar meistens in ihre Abayas gehüllt, aber die sind oft aus sehr schönen Stoffen mit ganz viel Glitzer und drunter sehen sie einfach immer ganz toll aus.
Fast alle Omaner sind Muslime. Im Jahre 2010 waren es knapp 2 Millionen und dazu kamen noch 800.000 Ausländer. Im Vergleich zu den Nachbarländern Jemen, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten scheint Oman sehr aufgeschlossen. Während etwa in Saudi-Arabien zurzeit heftig dafür gekämpft wird, das traditionelle Fahrverbot für Frauen aufzuheben, ist von derartigen Einschränkungen in Oman keine Rede. In Banken arbeiten Frauen und Männer Seite an Seite. Sie in schwarzer Abaya mit Kopfschleier und er in weißer Dishtascha und den Kopf mit der landesüblichen turbanartigen Mussar bedeckt. Auch in der Politik spielen Frauen eine immer wichtigere Rolle. Weitere Einblicke in die Stellung der Frau in der omanischen Gesellschaft verschafft ein Besuch in der großen Sultan Qaboos Moschee, die mit Abstand die größte im Land ist und 2001 eröffnet wurde.
Wenn Sie glauben, Ihre Gemeinde, wir haben eine Verbindung wie die Ketten. Ja? So.
Ich habe jetzt mal eine andere Frage. Unser Landesbischof war hier und hat einen Vortrag gehalten, keine Predigt, in der Moschee. Wir konnten das gar nicht glauben.
Ja, in der Moschee gibt es, ich habe erklärt, ja, heute, es gibt, ja, Vorträge monatlich, ja, mit Professor, ja, Kung. Er war, ja, immer, ja, macht die Vorträge.
Also nicht der, ja, Kung, ja, es war der Juli. Ja, diese
eine 12-köpfige Touristengruppe aus Bayern tauscht sich hier mit einem deutschsprachigen Fremdenführer aus, der ihnen den Gebetsraum für Männer zeigt. In den passen 6.600 Menschen. Der handgewebte persische Teppich, auf dem sie sich zum Gebet versammeln, wiegt 22 Tonnen und 600 Arbeiterinnen haben in 3 Jahren mehr als 1,5 Milliarden Knoten geknüpft, bevor er in die Moschee geschafft wurde. Über dem Raum wölbt sich eine 50 Meter hohe Kuppel, in deren Mitte einer der größten Lüster der Welt hängt. Er trägt über 1000 Lampen und wurde von der Firma Faustig gefertigt, die ihren Sitz in der Nähe von München hat. Es gibt in der Moschee auch einen Gebetsraum für Frauen, der 750 Menschen fasst und dessen Ausstattung deutlich bescheidener ausfällt als im Männergebetsraum. Und doch gibt es keine Spur von Neid, sagt Najema Hajali, die im Besucherzentrum der Moschee arbeitet. Denn nach islamischer Lehre sollen Männer in der Moschee beten, während Frauen dies aufgrund ihrer häuslichen Pflichten zu Hause tun dürfen.
I'll tell you, I have all the Swarovskis and all the gold and all the diamonds I need at home, and it's the men who pay for it.
Ich kann Ihnen versichern, dass ich alle Swarovski-Kristalle, alles Gold und alle Diamanten, die ich so brauche, zu Hause habe. Und der Mann bezahlt das alles. Da kann ich dem Mann, der ja 5-mal pro Tag in der Moschee beten muss, ruhig seine Swarovskis und den größeren Teppich dort gönnen. Die Männer verwöhnen uns so großzügig mit Schmuck, da können sie ruhig etwas mehr Prunk in der Moschee genießen. Männer und Frauen werden aber im Islam gleich behandelt. Das Bildungsministerium in Oman leitet eine Frau und das Ministeramt für Tourismus wurde bis vor kurzem auch von einer Frau bekleidet. Gott sei Dank werden wir Frauen in diesem Land sehr gut behandelt und haben hier viel Macht. Zu Hause bin übrigens ich der Boss.
Noch immer hat die klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau eine große Bedeutung in Oman. Doch mehr und mehr öffnet sich die Gesellschaft. Schließlich leitet eine Frau, noch dazu eine Ausländerin, das Opernhaus. Für Generaldirektorin Christina Scheppelmann, die seit Dezember 2012 in Maskat wirkt, ist die orientalische Kultur neues Terrain. Aber sie ist daran gewöhnt, alle paar Jahre in ein neues Umfeld einzutauchen. Zu den bisherigen Lebensstationen der gebürtigen Hamburgerin gehören ein Platz bei den Alsterspatzen und im Kinderchor der Hamburgischen Staatsoper, später eine Banklehre, dann ein Job bei einer Künstleragentur in Mailand und schließlich künstlerische Positionen mit aufsteigender Bedeutung an den Opernhäusern in Venedig, Barcelona, San Francisco und zuletzt 10 Jahre in Washington an der Seite von Placido Domingo, der lange Zeit Intendant am Opernhaus der US-Hauptstadt war.
Man lernt immer weiter. Ich spreche kein Arabisch. Ich lerne zwar ein bisschen, studiere ein wenig, aber das wird noch ein bisschen dauern. Und ich finde, man muss einfach offen sein. Und unsere Kultur ist nicht das Maß aller Dinge. Und Oman ist auch völlig anders als, sagen wir mal, Jordanien oder Marokko oder Tunesien. Ich meine, das ist ja auch ein Fehler, den wir immer machen. Wir scheren die arabische Welt so über einen Kamm. Und gerade in Oman, die Leute sind unglaublich nett und höflich und ich bin hier wirklich sehr, sehr gerne. Und das Wetter ist toll, im Sommer ist es etwas heiß, aber ich meine, ich kann von meiner Wohnung zum Strand laufen, ich kann auf die Berge schauen. In 2 Stunden bin ich in den Bergen. Oman hat ja die höchsten Berge der arabischen Halbinsel, 3100 Meter. Ich finde es faszinierend.
Thank you. Musik des ägyptischen Komponisten Omar Khayrat gehörte zum Repertoire, mit dem das Münchner Percussion Ensemble im vergangenen Jahr nach Oman reiste. Der Leiter des Ensembles, Adel Shalabi, ist ein Landsmann und Freund des Komponisten und seit beinahe 25 Jahren unterrichtet er an der Hochschule für Musik und Theater München Schlagzeug. Shalabi war von der omanischen Gastfreundschaft sehr angetan.
Das war für mich also Wahnsinn. Publikum haben mir Briefe an dem Hotel geschickt, am nächsten Tag vom Konzert. Eine Frau hat mir Gepäckstücke da geschickt. Sie hat was gepackt und hat gesagt, tolle Musik und ich schicke Ihnen jetzt was, ein paar Kekse.
Während seines kurzen Gastspiels, dass sein erster Auftritt in Oman war, fiel ihm noch mehr auf.
Das Land ist ziemlich sauber und das ist wie die Schweiz so für die Araber. Und sogar die deutschen Musiker waren eigentlich sehr begeistert von der Perfektion und die Art, das Planen und Organisieren in diesem Land. Auch an der Oper. Es ging eigentlich wie in Europa. Und vielleicht manchmal war es noch perfekter. Wann wir anfangen, wann wir verproben, was wir denn da halt bestellt haben. Alles, was wir ausgemacht haben, und da war lange Zeit vorher, alles genau auf den Punkt. Und pünktlich.
Und doch können Pannen nicht immer vermieden werden. Zu Beginn des Jahres kam es zu einem Vorfall, der das Opernhaus zu einer öffentlichen Entschuldigung veranlasste und an dem sich zeigt, dass auch Gäste des Landes ungewollt in ein Fettnäpfchen treten können. Der amerikanische Jazzpianist Jason Moran hat in den USA einen guten Namen. Am Kennedy Center in Washington, an dem unter anderem die Oper und das National Symphony Orchestra beheimatet sind und das, ähnlich wie das Opernhaus in Oman, ein vielseitiges Musikprogramm auf die Beine stellt, ist Moran Berater für Jazz. Weniger gut beraten war allerdings ein Mitglied seiner Begleitformation The Bandwagon, das bei einem Auftritt im Opernhaus in Maskat unangekündigt eine Sure, also einen Abschnitt aus dem Koran, vortrug. Issam El-Mala, der Berater der Oper in Sachen arabischer Musik, erklärt, warum die gut gemeinte Aktion nicht die erhoffte Freude beim Publikum auslöste.
Der hat improvisiert, es war nicht im Programm, sonst hätten wir ihm entweder aufgeklärt oder auch natürlich gestoppt. Aber das war improvisieren, aber bestimmt mit sehr, sehr netten Absichten. Der Mann ist auch selbst Moslem und er wollte sozusagen eine Geste an den Moslem geben und dann hat er Sure wunderbar respektvoll vorgetragen. Der einzige Fehler in unserer Religion und in unserer Sitten, dass im Background war Klavier. Und das ist sozusagen, der haben gesagt, wie kann das sein und so. Und dann haben sie sich geärgert. Ein paar Leute sind aufgestanden, aber ganz wenige, die wollten eine Erklärung. Dann haben wir auch erklärt. Und dann waren Leute, die ein bisschen sozusagen demonstrieren wollten, dass sie sowas nicht wollen. Aber das wollen wir auch selber nicht.
Die Zeitung Times of Oman berichtete, dass ein paar Tage nach dem Konzert knapp 100 Menschen vor dem Opernhaus mit Schildern in arabischer Sprache aufgetaucht seien und Slogans gerufen hätten. Ein anonymer Demonstrant wird zitiert, dass die Gruppe nichts gegen das Opernhaus und seine Kulturprogramme habe, sondern nur gegen die Verletzung religiöser Werte sei. Der Vorfall scheint zu zeigen, wie wichtig eine offene Aussprache ist, um heikle Angelegenheiten friedlich aus dem Weg zu räumen. Gewisse Verse aus dem Koran können so gedeutet werden, dass Musik entweder komplett unzulässig sei oder zumindest nur in ganz bestimmter Form ausgeübt werden dürfe. Auch El-Mala hat sich mit der Frage zur Stellung der Musik im Islam auseinandergesetzt.
Ich habe im Bayerischen Rundfunk 2 Sendungen gemacht, a 70 Minuten, 1 und 2 Musik im Islam. Die Leute, die sagen Musik ist verboten im Islam, das ist wirklich eine Minderheit, aber das ist eine Diskussion, die seit dem Islam, also praktisch im 7. Jahrhundert, bereits entsteht und dies dauert immer noch an bei manchen Leuten. Aber ich sage immer, wenn ich vortrage zum Beispiel über Musik-Islam, egal wo, sowohl in England als in Switzerland und in Amerika und so, als allererstes sage ich, ich würde heute nicht diskutieren, ob oder nicht. Ich würde Ihnen heute die Vielfalt, die Musik im Islam zeigen. Das sollte die Antwort sein.
كلم غيري لعلي أسمعك أنا
يا مالك مهجتي ترفق بالله
الله الله
لا 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 بد لكل عاشق من زل
الله الله
روحي تلفت ومهجتي فعلا لا لا روحي تلفت ومهجتي فعلا
Syrer al-Mutassim Bi'ilah al-Asali trat Anfang des Jahres mit seiner Gruppe in einem Konzert auf, das den Titel Islamische Spiritualität von Marokko bis Oman trug. Dass aber auch in Oman manche Menschen der Musik aus religiösen Gründen skeptisch gegenüberstehen, erfuhr Munira Hijaish, die aus Tunesien stammt und seit 6 Jahren an der vom Sultan gestifteten University of Qaboos englische Literatur unterrichtet. Und doch habe sich schon in diesen 6 Jahren viel verändert, sagt
Hijaish.
Als ich an der Uni anfing, da haben sich manche Studenten die Ohren zugehalten, wenn ich eine Aufnahme mit einem Dialog abgespielt habe, dem ein Stück Musik voranging. Inzwischen kann man an der Uni Musik studieren und die Haltung gegenüber der Kunst im Allgemeinen und der Musik im Besonderen hat sich gewandelt.
Seit 2 Jahren verhilft nun auch das Opernhaus Musik aller Art zu einer breiteren Akzeptanz. Hijaish ist dort Stammgast und wirbt aktiv bei ihren Studenten für die Oper. Die Wirkung ist spürbar.
Ich rede in meinen Seminaren immer über die Oper. Wenn ich gerade wieder einmal eine Vorstellung besucht habe, dann berichte ich meinen Studenten davon und erzähle ihnen, wie großartig die Oper ist, weil sie nicht nur Unterhaltungswert hat, sondern weil sie uns auch die Literatur der ganzen Welt vermittelt. Ich mache denen klar, wie viel sie in der Oper über verschiedene Musikstile, aber auch über Menschen lernen können. Die Oper hat eine aufklärende Rolle und es gibt inzwischen auch viele Studenten, die bei der Oper als Platzanweiser jobben.
أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام أنت امرأة تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام أنت امرأة صنعت من فاكهة الحب ومن ذهب الأحلام.
Eine der meistgeliebten Stimmen in Oman gehört dem irakischen Sänger und Liedermacher Khadim al-Sahir, der auch den Spitznamen Elvis des Nahen Ostens hat. Am Schluss des diesjährigen Konzerts zu Ehren der Frau tauchte er als Überraschungsgast auf und ließ die Herzen des weiblichen Publikums zunächst einmal mit dem Vortrag eines Gedichts schmelzen, dessen Worte den Damenohren offenbar schmeichelten. Die folgenden beiden Abende gehörten al-Sahir dann allein. Und diesmal hatten sich etliche Gruppen von jungen Frauen in ihren schwarzen Abayas eingefunden. Gekreischt wurde zwar nicht, aber jeder Song wurde mit Klatschen, Pfeifen und Jubelrufen begrüßt. Und manche Passagen der Lieder konnte das Publikum mitsingen. Al-Zahirs Texte sind oft wehmütig und handeln von der Suche nach wahrer Liebe. Zu einem der beiden ausverkauften Konzerte von Harim al-Zahir hatte sich auch ein jüngeres Paar eingefunden, das zuvor schon den Abend zu Ehren der Frau erlebt und außerdem den Barbier von Sevilla bewundert hatte. Khalid Urabi und seine Frau Samsam al-Mokadam waren von dem Opernerlebnis begeistert.
Einige von uns kannten schon die Geschichte vom Barbier von Sevilla. Aber wenn man dann die Oper sieht, die Musik dazu hört und wie das Ganze mit traditionellen Kostümen und der Dekoration verschönert wird, dann ist das schon fantastisch. So etwas ist einfach attraktiv. Und auch die Lichteffekte sind sehr gekonnt. Auch für meine Frau Samsam war das ein großartiges Erlebnis.
Und seine Frau stimmt zu, dass dies eine sehr schöne Sache war. Aber auch Europäer schätzen die Angebote des Opernhauses, zum Beispiel Paul Pilkington, der als Wirtschaftsberater in Oman arbeitet.
I was in London this summer and I was looking at the program at Covent Garden and I was not tempted to go and see anything
because ich war im Sommer in London und habe nachgeschaut, was in Covent Garden lief. Aber dann hatte ich gar keine Lust mehr, mir irgendetwas anzuschauen, weil ich alles, was da auf dem Programm stand, schon in hervorragender Qualität in Oman gesehen hatte. Die Eintrittspreise sind in Maskat viel niedriger als in London. In Maskat kann ich es mir leisten, in jede Vorstellung zu gehen. In London wäre daran nicht zu denken.
In London, I wouldn't be able to go and see all the showings of all the operas at the London Opera House. It would be absolutely impossible for me. But over here, I do that.
Die teuersten Plätze für Opernabende in Oman kosten 78 omanische Rial, was derzeit knapp 150 Euro entspricht. Und die billigsten sind umgerechnet für weniger als 20 Euro zu haben. Am preisgünstigsten sind Familienkonzerte, die pädagogischen Zwecken dienen. Da gibt es ein Ticket für Erwachsene schon zum Preis von 2 Rial, also weniger als 4 Euro, und Kinder kommen für 1 Rial hinein. Andere Veranstaltungen liegen preislich dazwischen. Das Opernhaus finanziert sich durch den Verkauf von Eintrittskarten und durch Subventionen der Regierung, wie es auch in europäischen Häusern üblich ist. Firmensponsoren und Privatspenden, die besonders an amerikanischen Opernhäusern eine unverzichtbare Quelle darstellen, gibt es in Oman nicht. Im Mai 2013, passend zum 200. Geburtstag und auch zum Geburtsmonat von Richard Wagner, lief in Oman der Fliegende Holländer als Gastspiel des Orchesters der lettischen Nationaloper unter Leitung von Martins Ozolins. Der Fliegende Holländer gehört zu den Paradestücken des Opernhauses in Riga. Das Royal Opera House Maskat hat einen Blick für Spezialisten. Im Übrigen lockt es auch immer wieder die ganz großen Namen an. Für die Aufführung von Madame Butterfly reiste das Orchester des St. Petersburger Mariinsky-Theaters mit seinem Stardirigenten Valeri Gergiev an. Und für die Hochzeit des Figaro sicherte sich das Opernhaus die Dienste der Wiener Staatsoper mit einer Produktion von Jean-Pierre Ponel. Dagegen geht es bei den Familienkonzerten darum, das Publikum der Zukunft zu gewinnen, sagt Generaldirektorin Scheppelmann.
Wir haben eine Familienwoche. Es ist immer so entweder Januar oder Februar, je nachdem. Und diese Familienwoche steht unter dem Thema Kinder spielen für Kinder. Das ist also wirklich, es sind junge Musiker, Tänzer, junge Orchester, was auch immer, die dann möglichst für Studenten, für Kinder halt spielen, damit ein Bezug da ist. Wenn man als 10-Jähriger 40-Jährige da vorne sitzen sieht, dann seine, naja, die sind zu alt für mich. Und wenn ein 10-Jähriger oder ein 12-Jähriger aber so seine Gleichaltrigen auf der Bühne sieht, das ist ja ein ganz anderer Bezug. Also man merkt auch, dass die Kinder einfach anders aufpassen, wenn sie Kinder auf der Bühne sehen.
Beim letzten Familienkonzert zu Anfang des Jahres reichte die Bandbreite von Prokofjews berühmten musikalischen Märchen Peter und der Wolf, präsentiert vom Salzburger Marionettentheater mit einem arabisch sprechenden Erzähler und englischen Untertiteln, über Konzertsätze von Haydn und Mozart bis zu einer virtuosen Darbietung des ägyptischen Said Al-Artist Percussion Ensembles mit zwei 14-jährigen Solisten. Die Balance zwischen etablierten Kräften aus dem Ausland und einheimischen Talenten funktioniert sowohl auf der musikalischen Ebene als auch beim Personal, sagt Sebastian Lang-Lessing, der Dirigent der Aufführung des Barbier von Sevilla in Oman.
Wenn Sie den Spielplan da sehen, das ist ja alles sehr hochrangig. Also auf uns folgten jetzt die Wiener Staatsoper und da wird ja nicht gekleckert, sondern geklotzt. Aber das sind zwei unterschiedliche Stränge, die da laufen und auch laufen sollten, dass die Leute auf eigenen Beinen stehen können. Das fängt schon in der Technik an. Momentan ist es dominiert von Leuten aus Großbritannien und anderen europäischen Ländern. Aber das sind immer Omani dort, die dort mit ausgebildet werden. Und das war auch sehr berührend. Also diese Leute, dann, die dann plötzlich diese Kunstform entdecken und da in der Statisterie arbeiten, für die hat sich dann eine neue Welt eröffnet.
Langfristige Pläne der Oper in Oman beinhalten die Idee eines eigenen Orchesters. Ob dann zumindest einige Musiker des Royal Oman Symphony Orchestra mit dabei sein werden, bleibt abzuwarten. Nicht nur aus künstlerischer, auch aus ökonomischer Sicht verknüpfen sich Hoffnungen mit dem Opernhaus. Die kulturellen Errungenschaften des Landes können dazu beitragen, den Tourismus zu fördern. Vorläufig kommt das meiste Geld noch durch den Export von Öl, Gas und anderen Bodenschätzen. Doch die omanische Regierung will sich, wie auch andere Länder der Golfregion, mit dem Tourismus eine alternative Einnahmequelle aufbauen und treibt ihn daher gezielt voran. So existiert der traditionelle Souk, ein geschäftiges Viertel mit engen Gängen und einer Vielzahl von Düften, in dem Einheimische ihre Ware verkaufen, neben modernen Einkaufspassagen. Und natürlich haben sich längst auch in Oman internationale Ketten wie McDonald's und Starbucks ausgebreitet. Dirigent Lang Lessing kann der Aufgeschlossenheit gegenüber westlichen Einflüssen etwas abgewinnen.
Mir ist eine sehr große Toleranz begegnet. Eine Toleranz, wo, glaube ich, wir Deutschen noch sehr weit von entfernt sind. Das kann man, glaube ich, ohne Abstriche sagen. Wir behaupten das immer, aber im täglichen Leben ist es einfach nicht so. Und da sind die Omanis eigentlich sehr offen. Uns werden ja Oasen gebaut, die unserem westlichen Leben entsprechen. Das heißt, wir können dort auch Alkohol trinken, wenn wir wollen, im Hotel. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und heute kriegen Sie in keiner Berliner Grundschule mehr Schweinefleisch zu essen. Die Oman, nicht? Die Omanis nehmen es nicht so. Die sagen, die brauchen das, wir geben ihnen das.
Im Juli 1970 kam Sultan Qaboos an die Macht, indem er per Staatsstreich seinen Vater absetzte. Seitdem hat sich Oman von einem isolierten und rückständigen Land in eines der offensten und modernsten Länder des Nahen Ostens verwandelt. Das in New York ansässige Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen listete Oman 2010 als das Land mit den größten Fortschritten der letzten 40 Jahre im Vergleich zu 135 Ländern weltweit. Omaner müssen weder für ihre Krankenversicherung bezahlen, noch gibt es Einkommensteuern. Und der Sultan bemüht sich um Vollbeschäftigung für sein Volk, indem er bestimmte Berufe für omanische Staatsangehörige reserviert. Vom arabischen Frühling war in Oman vergleichsweise wenig zu spüren, weil es den Menschen dort gut geht. Die Mittel, mit denen das erreicht wird, entsprechen nicht denen einer westlichen Demokratie. Der Sultan regiert per Dekret, Majestätsbeleidigung ist ein Straftatbestand und die absolute Monarchie in Oman ist verfassungsrechtlich gesichert. Die Omaner haben Glück, dass der Sultan Macht und Geld zum Wohl seiner Untertanen einsetzt. Und er pflegt gute Beziehungen sowohl mit den Nachbarn als auch zum Westen, was Sicherheit und Stabilität schafft. Inzwischen ist Sultan Qaboos 73 Jahre alt. Und weil er keine direkten Nachkommen hat, ist bis jetzt unklar, wer ihm einmal folgen wird und ob der nächste Monarch ähnliche Prioritäten setzen wird. Sicher hat aber das Royal Opera House Maskat eine neue Plattform geschaffen, die dazu beiträgt, dass sich Ost und West in einem Umfeld ohne Vorurteile näher kommen können.
Das war Bel Canto in der Wüste, das Königliche Opernhaus in Oman. Eine Sendung von Georg Hirsch,